Willkommen zum nächsten Vortrag. AWX mit GitLab von Ottavio Balducci von der Artix AG. Willkommen, vielen Dank.
Ja, danke Henning. Hallo zusammen. Mein Name ist Ottavio. Ich freue mich sehr, heute hier einen Vortrag halten zu dürfen. Kann man mit gut hören? Ich höre ein bisschen Echo. Okay. Genau, mein Vortrag handelt AWX mit besonderem Fokus auf die Zusammenarbeit mit GitLab. Kurz am Anfang aber noch ein paar Worte zu mir. Also ursprünglich bin ich Physikerin, habe dann den Sprung zur IT-Beratung gemacht und bin seit einem Jahr bei der Artix AG als IT-Beraterin tätig. Mein Fokus liegt hauptsächlich bei Ansible und dann auf Ansible aufbauende Produkte wie AWX und die Ansible Automation Plattform. Ansonsten beschäftige ich mich auch mit Orchestration Tools, wie zum Beispiel Ocarino und Formen, die ja auch Ansible unter der Haube nutzen für Konfigurationsmanagement. Von daher gibt es einige Schnittstellen zwischen den beiden. Und zu Ansible halte ich auch Schulungen und Workshops. Genau, das ist auch teils meiner Tätigkeit bei der Artix. Ja, das ist so eine Folie, die stellt ein bisschen dar, was wir bei der Artix AG so leisten. Hier links sind manche der Tools dargestellt, die wir nutzen, um unsere Kunden zu beraten. Und ja, wir sind die Firma für Open Source, Linux und für Automatisierung. Das machen wir sehr viel. Und wir sind so in vier Bereichen geteilt. Wir haben einen Consulting-Bereich, da bin ich tätig. Und wir haben unser eigenes Produkt, Ocarino, zum Provisionieren von Hosts, zum Konfigurieren von Hosts und auch zum Verwalten von dem Content, was diese Hosts dann bekommen. Und dieses Produkt wird von unserem Engineering-Team entwickelt. Und zum Ocarino bieten wir natürlich dann auch Support an. Das heißt, wir haben auch ein Support-Team. Und wie schon erwähnt, wir bieten ganz viele Schulungen zu verschiedenen Themen. Ansible, dafür bin ich auch zuständig. Kubernetes, Docker, was auch immer. Genau, das war schon die Vorstellung von der Firma, bei der ich tätig bin. Ja, wie möchte ich diesen Vortrag gestalten? Ich werde jetzt mit ein bisschen Motivation anfangen. Ja, erst zu Ansible, dann zu AWX. Warum kann AWX sinnvoll sein und wann? Dann auch ein bisschen Motivation zu GitLab. Und da möchte ich genauer im Detail AWX und GitLab vorstellen. Das werde ich auch anhand von ein paar Demos machen. Und genau, ich möchte auch besonderen Fokus darauf legen, was für Features von GitLab dann bei der Nutzung mit AWX besonders hilfreich sind. Ja, das ist der Plan. Fangen wir dann direkt mit Motivation für Ansible. Ich denke, die meisten kennen Ansible schon, aber ich gebe trotzdem ein bisschen Motivation. Ja, Ansible ist eine sehr gute Wahl fürs Konfigurationsmanagement. Wenn ich jetzt neu mit Konfigurationsmanagement anfangen würde, würde ich Ansible auswählen dafür. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es sehr, sehr einfach zum Lernen und zu nutzen. Warum ist das so einfach? Ja, es ist alles in Ansible ist im YAML-Format geschrieben und das ist sehr gut lesbar. Die Dokumentation ist ausgezeichnet, man findet sehr viele Beispiele im Internet, es gibt sehr viele vorgefertigte Inhalte, also der Einstieg in Ansible ist sehr leicht. Ein weiterer Vorteil von Ansible ist, dass man keine Software auf den Target Nodes braucht. Wir brauchen keinen Client installieren auf den Target Hosts, die man verwalten möchte. Das heißt, wir müssen nur Ansible auf einer Control Node installieren und dann können wir unsere ganzen Target Nodes verwalten und konfigurieren. Was auf den Target Nodes installiert sein muss, ist Python. Aber das ist heutzutage normalerweise der Fall. Genau, es erlaubt uns auch, sicher zu arbeiten. Die Verbindung zwischen der Control Node und den Target Nodes. Target Nodes läuft normalerweise über den SSH-Protokoll. Das kann man auch anders einstellen. Zum Beispiel, wenn man doch Windows-Server verwalten möchte, mit Ansible kann man auch machen. Da kann man auch sich mit Kerberos authentifizieren. Das geht auch. So viel zu der Verbindung. Und für sensible Dateien, Passwörter, Schlüssel und so weiter, hat Ansible auch Ansible Vault. Damit lassen sich Dateien und Strings verschlüsseln und dann wieder entschlüsseln. Und das bietet auch mehr Sicherheit. Und als letzter Vorteil von Ansible habe ich noch die Tatsache hingeschrieben, dass es sehr verbreitet ist. Also mittlerweile nutzen fast alle Ansible. Das heißt, dass eben sehr viele Informationen im Internet gibt, Blog-Einträge, Stack Exchange und so weiter. Das heißt, wenn man ein Problem hat, findet man schnell schon eine Lösung im Internet. Und das heißt auch, dass die Community sehr groß ist. Es werden ständig neue Module entwickelt, Collections, Rollen, also jede Menge Community-Inhalten. Das ist auch ein Vorteil von Ansible, meiner Meinung nach. Genau. Ansible, sehr gut. Was ist, wenn man aber ein paar Funktionalitäten mehr braucht? Also für die meisten Fälle ist Ansible ausreichend, aber in manchen Fällen stößt man ein bisschen so an die Grenzen von Ansible und man wünscht sich, es könnte ein bisschen mehr. Was könnten so Probleme sein beim Ansible? Zum einen, was passiert, wenn es viele Nutzer gibt, die Ansible ausführen möchten, aus derselben Control Node? Da kann es ziemlich schnell unübersichtlich werden, zum Beispiel mit den Rechten. Da müssen sich alle Nutzer auf der einen Node einloggen. Wie ist das da? Sollen eigentlich alle Nutzer dann Zugriff auf allen Hosts, die nämlich gemanagt werden sollen? Kann man das irgendwie eingrenzen? Oder gibt es vielleicht Dateien, die lieber geheim sein sollten? Wie verteilen wir da die Rechte? Und dazu gibt es keine triviale Lösung mit dem reinen CLI-Tool von Ansible. Ein zweites Problem, sage ich mal, bei Ansible tritt auf, wenn nicht alle am Ansible-Code selber beteiligt sein sollen. Vielleicht gibt es in einer großen Firma oder in einer großen Organisation Kollegen, die nur den Code ausführen möchten, aber nicht schreiben müssen. Und für die ist es dann eine unnötige Hürde, sich da auf der Konsole von der Control Node einzuloggen und da den Code auszuführen. Es wäre schön, wenn es Kollegen gibt, die nur das ausführen müssen, dass sie das bequem von irgendwo aus machen können, ohne sich unbedingt mit der Konsole beschäftigen zu müssen. Meiner Meinung nach die größte Einschränkung vom reinen Ansible ist, dass man nur die Nodes damit verwalten kann, die auch direkt von der Control Node aus erreichbar sind über SSH. Das heißt, ich habe ein Problem, sobald ich verschiedene Netzsegmente habe. Natürlich wäre da eine Lösung, okay, ich deploye eine Control Node dann in jedem Netzsegment. Das kann man machen. Das kann dann unübersichtlich werden. Dann müsste ich zusehen, dass der Ansible-Code immer synchronisiert bleibt und dann muss ich wissen, das muss ich jetzt in dem Netz ausführen oder in dem anderen und so weiter. Das ist auch eine Einschränkung, beziehungsweise ein Thema muss nicht unbedingt ein Problem sein. Wenn man nur ein paar Netzsegmente hat, dann kommt man absolut auch mit dem CLI-Tool gut aus. Aber wenn das irgendwann zu aufwendig wird, dann kann man sich überlegen, anderes Tool zu nutzen. Das vorletzte Punkt, Ansible, der CLI-Tool hat keine GUI. Wenn das gewünscht ist, kann man sich überlegen, etwas anderes zu nehmen. Und als letztes wäre es auch manchmal für manche Fälle schön, die Möglichkeit zu haben, Jobs zu planen. Also immer wieder zu wiederholen in regelmäßigen Zeitabständen. Das könnte ich natürlich auch mit Cron machen. Aber vielleicht will man im Ansible-Umfeld bleiben und das von Ansible aus steuern. Und was man auch vielleicht machen möchte, ist Ansible-Jobs miteinander verknüpfen. Das heißt, ich möchte vielleicht einen Job starten Und wenn der erfolgreich war, möchte ich, dass ein anderer Job automatisch auch gestartet wird. Und wenn es gefehlt hat, dann nicht. Solche Sachen fehlen im reinen Ansible. Damit will ich aber überhaupt nicht sagen, dass das AWX, was jetzt die Lösung zu diesem Problem, immer im Einsatz sein sollte. Ich möchte nur sagen, wenn diese Punkte zutreffen, dann ist AWX definitiv eine gute Lösung. Genau. So viel zu der Motivation von AWX. AWX löst dann alle diese Probleme. Weiter zur Motivation, jetzt von dem anderen Tool, was ich vorstellen werde, GitLab. Egal, ob man jetzt CLI Ansible nutzt oder AWX, sollte man den Ansible Code unter Versionskontrolle halten. Wie wir wissen, Versionskontrolle ist sehr wichtig, da können wir halt Fehler rückgängig machen, mit Kollegen arbeiten, alles schön überprüfen, dass das in die richtige Richtung geht, neue Features entwickeln und so weiter. Das heißt, Ansible Code sollte immer unter Versionskontrolle gehalten werden und da ist mein Lieblingstool dafür GitLab. Und GitLab kommt mit einigen zusätzlichen Features, die insbesondere für die Arbeit mit AWX auch sehr nützlich sind. Das sind zum Beispiel Webhooks. GitLab bietet eine eigene Container Registry für jedes Projekt und noch ein paar mehr Sachen. Und diese zusätzlichen Features werde ich auch später vorstellen. So viel zur Motivation. Was ist also meine Kernaussage, was ich heute hoffe mitzuteilen? Dass die Kombination von AWX und GitLab eine sehr gute Lösung fürs Konfigurationsmanagement ist. Vielleicht kann ich den einen und anderen überzeugen, das mal auszuprobieren. Jetzt fange ich mit einer sehr kurzen Einführung zu Ansible. Ich glaube, die meisten kennen das sowieso schon, aber für die, die das doch noch nicht kennen, ist es wichtig, da eine Idee davon zu haben, sonst ist nicht klar, wie AWX funktioniert. Ich habe schon ein bisschen eingeführt. Ansible ist ein Konfigurationsmanagement und ein Automatisierungstool und seine Vorteile liegen darin, dass es eben ohne Clients und ohne Daemons funktioniert. Das heißt, es ist in Python geschrieben und nutzt auch Python, um die Tasks auszuführen. Das heißt, alles, was auf den Target-Host vorhanden sein muss, ist eine Python-Installation. Mehr brauche ich nicht. Ansible ist auch idempotent. Das heißt, dass ich nur den Wunschzustand angebe in meinem Ansible-Code und dann kümmert sich Ansible darum zu schauen, ob der Wunschzustand bei meiner Target-Node schon erreicht ist. Wenn ja, dann tut Ansible nicht. Wenn nicht, dann korrigiert das Ansible, sodass die Konfiguration so ausschaut, wie sie soll. Es funktioniert, wie schon gesagt, standardmäßig über SSH und es können gleichzeitig mehrere SSH-Verbindungen aufgebaut werden. Das heißt, ich kann parallel auf vielen verschiedenen Hosts arbeiten und ich kann auch meine Hosts in Gruppen und Untergruppen teilen. Das heißt, ich habe da eine gewisse Flexibilität, sodass ich auch ein einigermaßen heterogenes System trotzdem auf einmal konfigurieren kann, indem ich das in Gruppen und Untergruppen teile. Und ich möchte über zwei Komponenten von Ansible sprechen, zwei Bausteine, die dann auch in AWX eigentlich vorkommen. Die eine sind Inventories. Mit einem Inventory beschreibe ich die Hosts, die ich konfigurieren möchte, also meine Targets-Host, und kann sie in Gruppen und Untergruppen teilen. Ein Inventory ist eine Datei im YAML- oder INI-Format. Das heißt, ich kann in diese Datei direkt meine Hosts reinschreiben. Das ist ein Standard-Inventory oder ich kann ein dynamisches Inventory nutzen. Also ich kann ein Ansible-Plugin nutzen und dann Ansible kümmert sich darum, von bestimmten Providern, zum Beispiel VMware, Ocarino oder Forman, alle Cloud-Providers, Dockers und so weiter. Also Ansible kümmert sich darum, von diesen Providern eine Liste der aktuellen Hosts zu holen. Das heißt, ich habe nicht die Arbeit, die per Hand reinzuschreiben. Wenn ich sehr viele habe, ist das auf jeden Fall eine gute Idee, sowas zu nutzen. Und die werden dann auch entsprechend vom Inventory gelöscht, sobald eine VM zum Beispiel gelöscht wird oder so. Wie sieht das konkret aus, so ein Inventory? Das ist jetzt ein Standard-Inventory, wo ich die Hosts per Hand eintragen würde. Wir haben hier drei Hosts, die habe ich mit der IP-Adresse eingetragen. Ich kann genauso gut ein FQDN reinschreiben. Ich kann auch Variablen für diese Hosts angeben. Natürlich ist das hier mit Absicht ein schlechtes Beispiel. Man sollte niemals so ein Passwort in diese Datei reinschreiben. Dafür ist Ansible Vault nützlich. Also man würde mit diesem anderen Tool Ansible Vault dann das Passwort verschlüsseln. Und mit dem Keyword Children, da unten, kann man hier auch sehen, wie Untergruppen funktionieren. Da hätten wir eine Untergruppe, die My Subgroup heißt. Das war schon der erste Baustein. Jetzt komme ich zu dem zweiten, Playbooks. Das sind wiederum YAML-Dateien. Die enthalten eine Reihenfolge von Befehlen, sogenannte Tasks in Ansible-Sprache. Und diese Befehle erledigen insgesamt eine größere Aufgabe. Also hier beschreibe ich quasi, was ich machen möchte, und in dem Inventory beschreibe ich, auf welche Hosts ich das machen möchte. Und das hier ist jetzt ein Beispiel für ein solches Playbook, was Apache installiert, konfiguriert und dann startet. Jetzt die Details sind für den Vortrag nicht relevant. Es gibt ein paar Konstrukte, die müssen wir jetzt nicht besprechen. Ich wollte nur zeigen, dass das eben eine Liste von Tasks ist, von Subtasks. Okay, und wenn man ein Inventory hat und ein Playbook, dann kann man eigentlich schon Ansible nutzen mit dieser Syntax. Es gibt den Befehl Ansible Playbook und dann mit dem minus i sagt man, welches Inventory man nutzen möchte, und dann das Playbook ist dann das Pflichtargument vom Befehl. Man bekommt dann so ein Output. Der sieht so aus, und schön ist, dass man zu jedem Task mitgeteilt bekommt, ob das erfolgreich war, weil der Zustand schon erreicht war, ob Ansible doch was ändern musste auf dem Zielhost oder ob irgendwas fehlgeschlagen ist. Und das wird mitgeteilt mit diesem OK, changed oder failed. Es gibt auch noch ein paar mehr Zustände, unreachable und so weiter. Das ist eine schöne Zusammenfassung, und hier in diesem Fall war das nur auf einem Host ausgeführt, aber natürlich kann man das auf vielen verschiedenen ausführen. Das war eigentlich schon die Zusammenfassung zu Ansible. Es gibt noch viel mehr, aber sonst kommen wir nicht zu AWX. Genau. Um diese zusätzlichen Funktionalitäten von Ansible zu haben, kann man dann einen Ansible Automation Engine nutzen. Davon gibt es zwei, die am verbreitetsten sind. Das sind zum einen AWX und zum einen die Ansible Automation Plattform. Und beide sind auf Ansible aufgebaut, das heißt, sie nutzen Ansible eigentlich unter der Haube und bieten aber mehr Funktionen, die ich auch zum Teil auch bei der Motivation erwähnt habe. Zum Beispiel kann man Jobs planen und verwalten, und man hat eine schöne Benutzeroberfläche. Was sind dann die Unterschiede genau zwischen AWX und der Ansible Automation Plattform? AWX ist das Open Source Upstream Projekt von der Ansible Automation Plattform. Das heißt, ich habe den Code, ich kann mir das eigentlich so anpassen, wie ich will. Das wird standardmäßig auf einem Kubernetes Cluster installiert und bietet dann eine Web UI. Es hat auch eine API, das heißt, ich kann auch schön mit der API sprechen, wenn ich in irgendeinem Skript oder aus irgendeiner Pipeline Jobs starten möchte oder irgendwie mein AWX, mit meinem AWX arbeiten möchte. Es bietet auch Role-Based Access Control an, also ich kann innerhalb von AWX Organisationen und Nutzer definieren, und ich kann sehr granular über deren Rechte entscheiden, sodass wirklich nur manche Nutzer Zugriff auf manche Playbooks haben und manche auf anderen und so weiter. Und das lässt sich wunderbar in CI/CD-Prozesse integrieren. Ja, auf der anderen Seite gibt es die Ansible Automation Plattform. Das ist eben das Enterprise-Produkt, das Downstream-Produkt von AWX. Das wird von Red Hat vermarktet. Ist eben Enterprise-Produkt, das heißt, sie schauen schon zu, dass das stabil, zuverlässig, alle Upgrades und so weiter läuft. Ist natürlich dafür kostenpflichtig. Es bietet auch ein paar zusätzliche Funktionalitäten an, die es bei AWX nicht gibt. Zum Beispiel kann man bei der Ansible Automation Plattform den Private Automation Hub installieren. Das ist sowas wie ein privates Ansible Galaxy. Da kann man eigene Collections und Container Images lagern. Aber dazu noch ein bisschen später mehr. Und ja, die Automation Plattform bietet auch Enterprise-Inhalte, also Inhalte von Red Hat, die zur Verfügung gestellt werden, so Rollen, Collections und so weiter. Genau. Ja, in diesem Vortrag werde ich über AWX sprechen. Das ist ja das Open-Source-Produkt. So sieht die Benutzeroberfläche aus. Aber ich muss sagen, die sieht bei der Ansible Automation-Plattform fast genauso aus. Also alles, was ich heute zu AWX erzähle, funktioniert genauso bei der Ansible Automation-Plattform. Okay, dann kommen wir zu den ersten AWX-Begriffen. Das erste, was ich vorstellen möchte, sind Projekte. Ein Projekt in AWX ist eine logische Sammlung von Playbooks. Das heißt, das können Playbooks sein, die irgendwie zusammenhängen. Zum Beispiel, weil die alle zu einer Unterorganisation in der Firma gehören. Oder weil sie sich irgendwie alle mit einem ähnlichen Thema beschäftigen. Und diese Playbooks, diese Sammlung von Playbooks, die wird ja, auf AWX synchronisiert. Und aus so einem Projekt, aus dieser Menge von Playbooks, kann man dann irgendwann einen Job starten. Wie funktioniert das Synchronisieren von diesen Playbooks? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manual heißt, dass man das händisch in AWX reinlädt. Das ist natürlich keine gute Idee. Ich habe ja schon gesagt, wir möchten den Code versionieren. Also am besten finde ich es, wenn man das aus GitLab synchronisiert. Das heißt, am besten hat man ein Repo im GitLab und synchronisiert das mit AWX. Und so würde so ein Synchronisierungsprozess ausschauen in AWX. Wir sehen, dass das erfolgreich war in diesem Fall und wir können auch immer sehen, bei welchem Commit wir gerade sind. Und wie ich gerade kurz erwähnt habe, können wir dann aus einem Projekt ein Job-Template starten. Das heißt, was heißt das? Ein Projekt leitet sich von einem, ein Job-Template leitet sich von einem Projekt ab. Das heißt, beim Job-Template geben wir an, okay, das stammt aus diesem Projekt und dann muss man sich ein Playbook aus diesem Projekt aussuchen. Man muss auch ein Inventory zuweisen, so wie wir es auch in der CLI-Version machen würden, Playbook plus Inventory. Und dann können wir aber ein paar Sachen noch einstellen, zum Beispiel können wir zusätzliche Variablen angeben und noch viel mehr. Und wenn man so ein solches Job-Template hat, dann ist man an der Stelle, dass man das starten kann. Und das wäre das Äquivalente dazu, wie wenn ich in der Konsole diesen Ansible-Playbook-Befehl ausführen würde. Das kann ich alles hier aber dann von der GUI machen. Und ja, dann hat man auch ein schönes Output in der GUI. Sieht sehr ähnlich aus wie der Output in der Konsole. Hat ein paar GUI-Funktionen noch dazu. Ich kann nach fehlgeschlagenen Hosts filtern. Ich kann schauen, welche Tasks wurden jetzt übersprungen und so weiter. Ich kann mir auch den Output von jedem Task als JSON runterladen. Wer schon mit Ansible gearbeitet hat, weiß, dass es manchmal sehr lange JSON-Outputs gibt. Dann ist es praktisch, das sofort vielleicht mit GQ weiter zu bearbeiten oder so zum Debuggen. Und ja, wie die CLI-Version auch, gibt es ein konfigurierbares Log-Level. Ich kann die Verbosität einstellen. Genau, und wenn ich das wenn das fertig ist, kann ich mir das auch in der Dashboard anschauen. Die zeigt mir an, wie viele Jobs gelaufen sind, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Das ist auch ganz nett und ein Vorteil im Vergleich zu der reinen CLI-Version. Ich habe so eine Historie und kann alles schauen, wer was gemacht hat, auch zum Beispiel. Genau, an dieser Stelle kann ich das mal kurz zeigen. Ich habe hier zwei Demo-Instanzen aufgebaut, zum einen ein GitLab und zum einen ein AWX. Da logge ich mich auch noch mal schnell ein. Genau, hier im GitLab habe ich ein erstes Projekt erstellt. Einfach ein einfaches Repo. Also hier geht es nicht um den Ansible Code, das ist trivial. Es geht nur um die Funktionalitäten von AWX eben und wie das mit GitLab zusammenarbeitet. Also hier haben wir ein einfaches Playbook und auf der AWX-Seite habe ich erstmal ein Projekt erstellt. Das ist dieses First Project. Und wenn ich das mir hier anschaue, wird das mit Git synchronisiert. Source Control Type. Wir haben hier den Commit. Wir haben die URL zu dem Projekt. Und sehr wichtig, ich habe hier auch Credentials zugewiesen. Das kann man hier in AWX machen. Man kann Credentials erstellen. Und damit kann man zum Beispiel auf einem privaten GitLab zugreifen. Oder es gibt viele verschiedene Arten von Credentials. Das heißt, wir haben erstmal das Projekt, das wurde erfolgreich synchronisiert. Und dann haben wir hier bei den Templates, habe ich auch was vorbereitet, ein First Template. Das können wir uns auch anschauen, beziehungsweise zuerst starte ich das mal. Dann läuft das im Hintergrund und wir können uns genau hier anschauen, was ich hier alles eingestellt habe. Aus dem First Project habe ich ein Playbook ausgewählt, nämlich play.yaml. Und dann habe ich auch ein Inventory ausgewählt und das ist das Demo-Inventory, was jetzt mit der AWX-Installation mitgeliefert wird. Ich werde gleich kurz zeigen, wie Inventories in AWX funktionieren. Und ja, viel mehr passiert jetzt hier nicht. Und jetzt könnten wir uns das anschauen. Ist noch nicht fertig. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich kann aber schon mal auch die Dashboard zeigen. Hier sehe ich dann ja, der Verlauf von allen Ansible Jobs. Ah ja, jetzt ist das auch fertig. Genau, und hier haben wir unser Output. Ich kann hier klicken, wie gesagt, JSON anschauen. In dem Fall ist es natürlich überschaubar. Genau, und so funktionieren Projekte und Job-Templates in AWX. Ja, kommen wir zu der nächsten Komponente, Inventories. Die sind wieder sehr ähnlich zu den Inventories beim reinen Ansible. Das beschreibt die Hosts, auf denen wir arbeiten möchten, also die Target-Hosts. Und es gibt dazu eine eigene Ressource in AWX. Wir können wieder Gruppen und Untergruppen bilden, wir können zusätzliche Variablen zuweisen, so wie wir das in der Datei machen würden. Und dann am Ende müssen wir eben zu jedem Job ein Inventory zuweisen. Das ist klar. Ja, es gibt wieder zwei Möglichkeiten, Standard oder dynamische Inventories. Standard Inventories, das sind jetzt keine Dateien mehr, sondern ich klicke mich in der AWX GUI rum und kann da Hosts anlegen und dann diesen Hosts einem Inventory zuweisen. Das heißt, das ist ein bisschen mühselig, aber bei wenigen Hosts geht das auch. So sieht zum Beispiel die Host-Seite aus. Also ich kann hier Hosts anlegen und dann auch sie einzeln aktivieren oder deaktivieren. Das ist auch ganz praktisch. Und eben auch für einzelne Hosts Variablen zuweisen und so weiter. Die bessere Variante, wenn man viele Hosts hat, sind dynamische Inventories. da, wie bei den dynamischen Inventories-Plugins von Ansible, holt sich Ansible die Liste der Hosts aus einem Provider, sei das VMware, irgendein Cloud-Anbieter, alles Mögliche. Und dann hängt es dann von dem Provider ab, was man für Gruppen bekommt, was für Variablen für jeden Host zur Verfügung stehen. Das, ja, das kann man auch ein bisschen anhand von Filtern steuern, aber ja, in der Regel geben Providers schon eine Menge Informationen zurück. Ja, bevor wir zur Zusammenfassung kommen, wollte ich noch ein Inventory zeigen, wie das so funktioniert. Ich habe hier was angelegt. Also hier in der Seitenleiste gibt es Inventories. Da habe ich First Inventory erstellt und habe da zwei Hosts angelegt. Die finden wir auch hier unter Hosts. Die sind hier auch angelegt, kann ich aktivieren, deaktivieren. Und dann habe ich hier noch ein Template erstellt, das heißt Inventory Template. Das werde ich jetzt auch mal starten, damit das im Hintergrund läuft. Und ja, ich kann hier noch mal kurz zeigen, dass hier dann wieder halt dieses neue Inventory zugewiesen habe. Und was sehr wichtig ist, ich habe hier auch noch zusätzlich Credentials zugewiesen. Zu diesem einen Job-Template, zum anderen nicht, weil das Demo-Inventory läuft auf dem Localhost, da brauchst du keine Credentials. Aber hier für dieses neue Inventory, das sind zwei andere Hosts, da habe ich SSH-Credentials hinterlegt. Und die sind auch hier unter Credentials zu finden. Das hier. Genau. Und die werden dann verschlüsselt in der Datenbank aufbewahrt. Das heißt, ich kann die jetzt auch nicht mehr sehen. Also selbst als Admin, ich bin momentan als Admin eingeloggt, aber ich kann das trotzdem. Genau. Und schauen wir mal, ob das jetzt fertig ist. Ja. Ja, und jetzt hat das auch bei den zwei Hosts funktioniert. Okay. Genau, das wäre eigentlich alles für die AWX-Seite. Also damit kann man schon alles machen, was ich von der Konsole machen kann. Das sind so diese Grundfunktionen. Projekte, Job-Templates und Inventories. Und jetzt kommen wir zu den spannenderen Sachen. Was bietet mir GitLab noch an? Wie kann ich AWX noch besser nutzen? Das erste, was ich vorstellen möchte, sind Webhooks. AWX kann mit Webhooks arbeiten. Das heißt, ich könnte das Ziel haben, dass ich meinen Code dann bei jedem Commit teste. So wie es gerade ist, ohne Webhooks, was würde ich da machen, um meinen Code zu testen? Ich würde es in GitLab pushen, dann würde ich das Projekt synchronisieren und dann würde ich den Job starten. Aber vielleicht möchten wir das so einrichten, dass wir bei jedem Commit den Code automatisch ausführen auf irgendeiner Testinstanz, sodass wir sofort erkennen können, ah, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Genau, und das können wir anhand von Webhooks machen. Ja, wie funktioniert das genau? Auf der AWX-Seite können wir Webhooks enablen bei jedem Job-Template. Momentan stehen zur Auswahl zwei Webhook-Dienste, GitLab und GitHub. Und dann, ja, ich entscheide mich für GitLab und kann dann kriege dann von AWX selbst die URL für diesen Job-Template und einen Key, womit das angetriggert werden kann. Und das muss ich dann in meinem GitLab-Projekt als Webhook einstellen. Das geht auch sehr schnell. Einfach in dem Repo unter Settings, Webhooks, die Infos aus dem AWX eintragen. Und dann kann man einen Trigger aussuchen, was diesen Webhook auslösen soll. Und ja, ich habe jetzt hier Push-Events ausgewählt, aber es gibt alles Mögliche. Bei jedem Tag, bei jedem Release, bei jedem Kommentar kann man sich aussuchen. Ist relativ flexibel. Das habe ich auch vorbereitet. Ich glaube, es ist am einfachsten, wenn man sich das anschauen kann. Hier unter Settings bei den Webhooks habe ich einen Webhook eingerichtet, ebenso wie auf der Folie gezeigt. Und dann habe ich entsprechend auch ein Template. Das ist dieses Webhook-Template. Ich starte das schon mal und dann können wir uns das kurz anschauen. Genau, wo ist das? Ja, Enabled Options Webhooks. Und wenn ich hier auf Edit klicke, sehen wir auch nochmal ganz genau, wie das funktioniert. Das heißt, wenn jemand schnell genug ist zum Abtippen, könnt ihr das auch auslösen. Genau, und ach so, natürlich wollte ich das jetzt nicht per Hand starten, das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern ich möchte das mal kurz triggern. Dazu gehe ich hier rein, öffne mal mein Playbook from Webhook. Genau. Und dann pushe ich das neu ins GitLab. Ja. Webhook. Mit ArcGIS. aber nicht GTI. Ja, okay. Dann sollten wir jetzt das hier im Projekt sehen. Genau, just now. Und dann, wenn wir uns hier das unter den Jobs anschauen, wurde das nicht angetriggert. Das ist interessant. Okay. Ah, nee, doch, wurde schon angetriggert. Das ist Hello from Webhook. Okay, war gerade verwirrt. Schauen wir uns nochmal die Liste an, weil ich hätte das nicht per Hand nochmal. Ah, genau, es kommt jetzt zweimal vor. Also das hatte ich aus Versehen vorher per Hand getriggert. Hier wurde das nochmal getriggert. Und wir haben auch den Inhalt, den wir erwarten. An dieser Stelle sehr wichtig. Das funktioniert nur deswegen, weil, wenn wir uns hier die ganze Liste der Jobs anschauen, weil das Projekt auch neu synchronisiert wurde. Es gibt hier ein Source Control Update. Warum wurde das automatisch synchronisiert? Weil das entsprechend beim Projekt so eingestellt ist. Hier. Genau, Update Revision und Job Launch. Wenn ich das nicht aktiviert hätte, dann würde ich trotzdem immer noch den alten Code sehen. Also ich muss natürlich den Code neu beziehen, bevor ich den neuen Code testen kann. Genau. So funktionieren dann Webhooks. Mit GitLab und AWX. Dann kommen wir zu der zweiten nette Feature von GitLab. Danke. GitLab hat eine eigene Container Registry, und zwar für jedes Projekt, für jedes Repo. Damit man versteht, warum das überhaupt für AWX relevant ist, muss ich ein bisschen was über Execution Environments erzählen. Execution Environments sind Container Images, die als Ansible Control Node dienen. Das heißt, wenn ich einen Job launche, dann läuft das nicht auf dem Host selbst, wo AWX installiert ist, sondern es wird erst ein Container gestartet und da wird Ansible ausgeführt. Das heißt, das bietet die Möglichkeit, verschiedene Images zu bauen und die jeweils zu personalisieren, je nachdem, was sie erledigen müssen. Ich kann da eine besondere Konfigurationsdatei reinpacken, ich kann besondere Collections installieren, ja, je nachdem, was ich damit machen möchte. Und diese Execution Environments, die kann man mit Ansible Builder bauen, also es gibt ein extra Ansible Tool dafür. Was aber natürlich sowieso unter der Haube an irgendeinen Container-Runtime nutzt. Das heißt, ich kann so ein Execution-Environment ganz normal mit Docker oder Portman oder was auch immer ich nutzen möchte, bauen. Ja, wie funktioniert aber konkret das Bauen von so einem Execution-Environment? Wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt so eine Execution Environment YAML, die wird dem Ansible Builder weitergegeben und da kann ich eben eine besondere Ansible Konfigurationsdatei angeben und besondere Abhängigkeiten, also diese Dependencies. Und ja, was enthalten die jeweils? Die Requirements YAML enthält so Ansible-Inhalte. Ich kann dort Collections angeben oder Rollen angeben, die ich auf meiner Execution Environment installiert haben möchte. Requirements TXT, da kann ich Python-Pakete angeben, die ich in der Execution Environment haben möchte. Zum Beispiel wieder, wenn man Windows mit Ansible verwalten möchte, braucht man dann PyWinRM als Paket. Das wäre ein klassisches Beispiel für eine Custom Execution Environment. Und in der Bindup.txt kann ich extra Software angeben, die auch installiert werden soll. Warum auch immer, habe ich noch nie gebraucht. Genau, das heißt, wie würde das Workflow funktionieren von so einer Execution Environment? Ich baue das Image mit Ansible Builder oder wie ich will. Und ich schiebe das Image in die Container Registry mit Docker Push. Und am Ende füge ich dieses Image in AWX hinzu und dann kann ich das in AWX nutzen. Das heißt, an dieser Stelle wird es klar, warum es gut ist, dass GitLab eine Container Registry anbietet. Das kann ich dann nutzen, um meine eigene Execution Environments zu lagern. Ja, also diese GitLab Container Registry. Privat, ich kann mir on-prem ein GitLab installieren. Das ist nicht Teil der Premium-Features, das heißt, es ist einfach kostenlos, kann jeder haben. Die ist bei jedem Projekt dabei und ja, ist nicht nur für AWX nützlich natürlich, das ist nur so ein Added-Bonus, aber für alle CI-Jobs sind Container Registry bei GitLab auch sehr, sehr nützlich. Genau, es gibt, wie ich am Anfang erwähnt habe, auch den Private Automation Hub, falls man die Ansible Automation Plattform nutzt. Und es gibt auch Qwerio, Docker Hub, aber das sind ja, kostenpflichtig, wenn man eine private Repository hat. Aber GitLab ist in dem Fall meine Präferenz. Genau, bevor wir da zum letzten Punkt kommen, wobei ich glaube, die Zeit läuft ein bisschen weg, wollte ich hier mal kurz zeigen, wie das so funktioniert. Ich habe hier ein Execution Environment Projekt. Hier habe ich, ich muss es mal finden, hier unter Deploy Container Registry gibt es mein Image, was ich selbst gebaut habe und in diese Container Registry eingebaut habe, gepusht habe. Nimmt nur einen Tag, latest. Genau. Da kann ich das quasi lagern und dann auf der AWX-Seite, wie scroll ich da? So. Habe ich hier meine Execution Environments und das habe ich dann hier eingebunden. Und ich habe hier die URL zu meiner privaten Container Registry angegeben. Natürlich muss ich auch Credentials wieder erstellen, sonst funktioniert das ja nicht. Genau. Und das kann ich dann in einem Template nutzen. Hier, das werde ich jetzt nicht starten, sonst reicht die Zeit nicht. Genau, wo ist das? Hier, bei der Execution Environments kann man sich dann aussuchen, welche Execution Environment man nutzt. Okay, und dann komme ich zum allerletzten Punkt. Ich bin gleich fertig. Zur letzten Bonus-Feature. Nämlich CI/CD-Pipelines, die ja, sind ja überall, sind sehr mächtig. GitLab bietet sie auch natürlich und die erlauben es, Code bei jedem Commit zu bauen, testen und zu verteilen, sodass wir sicher sind, dass der Code wirklich passt und dass wir auch insgesamt schneller arbeiten können durch die Automatisierung. Genau, wie funktioniert so eine CI/CD-Pipeline? Wir haben verschiedene Stages, die werden nacheinander ausgeführt und innerhalb von den verschiedenen Stages haben wir Jobs, die werden dann parallel ausgeführt und wir können entscheiden, was diese Jobs genau erledigen müssen. Das hier ist so ein Screenshot aus der Pipeline, die ich benutzt habe, um diese zwei Demo-Instanzen zu deployen. Also das wird auch zum Beispiel aus GitLab ausgemacht. Und was ich jetzt noch in den letzten Minuten zeigen möchte, sind insbesondere diese zwei Jobs aus diesem Lint-Stage von der Pipeline. Ansible Lint und YAML Lint. Wir haben ja über Ansible unterwegs gesprochen. Das heißt, Ansible Code haben wir auf jeden Fall in einem Repo. Und dann ist es eine gute Idee, in dem Repo eine Pipeline zu bauen, die automatisch überprüft, ob der Code, den ich gerade gepusht habe, auch den Best Practices von YAML und von Ansible erfüllt. Also YAML-Lint und Ansible-Lint sind zwei Tools, die machen genau das. Die gehen durch den Code und sagen mir Bescheid, wenn ich zum Beispiel bei der YAML-Datei die Einrückungen falsch gemacht habe. Oder bei Ansible, wenn ich den Namen vom Modul falsch geschrieben habe und solche Sachen. Das heißt, das ist jetzt kein Feature, was nur AWX-spezifisch ist, sondern allgemein bei Ansible sollte man das einbauen. Das ist das eine Beispiel, wie man in Pipeline mit Ansible nützlich sein könnte. Und das andere Beispiel, was ich noch zeigen möchte, wäre eine Pipeline, die mir auch diese Execution Environments, die ich gerade gezeigt habe, automatisch baut. So würde das ausschauen. Wir haben hier zwei Stages, die sind hier beschrieben. Ein Build-Stage und ein Test-Stage. In dem Build-Stage würden wir nicht mit Ansible Builder, sondern mit Docker direkt unsere Execution Environment bauen. Und hier würden wir das in eine Registry pushen. Und in diesem Fall ist es eben die GitLab Registry selbst. Und dann könnten wir einen zweiten Stage haben, Test, wo wir diese Execution Environment auch gleich testen, ob sie funktioniert grundsätzlich. Das heißt, wir nehmen diese frisch gebaute Execution Environment, das erkennen wir hier, wir haben das nach Registry und Image Version gepusht und das nutzen wir in der zweiten Stage. Und genau, mit diesem Image führen wir einfach einen Ansible Playbook-Befehl aus mit einem Test-Play. Das wäre auch so eine Idee, wie man Pipeline mit AWX verbinden könnte. Ansonsten hatten wir das auch bei einem Kunde, da haben wir eine Pipeline gebaut, um eine Ansible Collection automatisch zu paketieren, damit das dann irgendwo installiert werden kann. Das kann man natürlich auch machen. Genau, und damit bin ich eigentlich fertig. Ich hoffe, dass ich beide Tools ein bisschen vorstellen konnte. Dass sie sehr gut miteinander arbeiten können und dass eben von GitLab-Seite ein paar nette Features dabei sind, die man auf jeden Fall bei AWX auch nutzen kann. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Eine Dreiviertelstunde lang Druckbetankung. Vielen Dank dafür. Wer hat Fragen?
Danke für den schönen Vortrag erstmal. Eine Frage zu den Execution Environments. Es wirkt recht umständlich, also die meisten Sachen, wo ich bei Ansible, ich brauche eine zusätzliche Collection oder sowas, das würde ich in meine Requirements YAML reinmachen. Das ist effektiv eine Kleinigkeit, die ich effektiv als Teil meines Ansible Codes fast schon sehen würde. Dafür erst den Docker-Image zu bauen, in eine Registry zu pushen, wieder runterzuladen und so weiter, klingt sehr aufwendig. Gibt es eine Möglichkeit, dass AWX sozusagen einen Base-Container nimmt und einfach meine Requirements YAML da rein installiert, bevor es das Playbook ausführt?
Klar, ja, das geht. Also es gibt eine Default Execution Environment, die kann man nutzen und dann kann man quasi on the fly andere Collections installieren. Das dauert halt immer ein bisschen länger, wenn man etwas immer wieder ausführt, anstatt immer wieder die Collection zu installieren, kann man sich dann die Execution Environment bauen. Aber wenn es einmalig ist, geht auch so.
Auch mir vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage, wahrscheinlich man kann auch wahrscheinlich Tags oder Revisionen folgen, dass man sagt, man folgt für den Job immer Version 1.0 oder was auch immer von dem.
Ja, genau, das kann man beim Projekt einstellen. Kann ich, glaube ich, auch kurz zeigen. Zum Beispiel hier. Wenn ich auf Edit klicke. Genau, kann ich hier auch einen Branch angeben, Tag, Commit, was ich will. Ja.
Weitere Fragen?
Gibt es das auch mit GitHub?
Also man kann es auch mit GitHub. Ja. Gibt es da, die Frage war, ob es das auch mit GitHub geht? Ja, das geht. GitHub ist, kann man nicht on-prem installieren.
Ottavia, herzlichen Dank für den sehr, sehr schönen Vortrag.
Ja, danke.
Vielen Dank.